Ich lese heute aus Matthäus 20, Vers 29. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saßen da zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, still zu sein. Doch sie schrien nur umso lauter: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und ließ sie rufen. Was möchtet ihr von mir? Fragte er sie. Herr, sagten die Blinden, wir möchten sehen können. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und von da an folgten sie Jesus.
Ich denke, es ist eine gute Stelle für uns heute Morgen, die wir nachdenken können. Das Einzige, was zählt an Tagen wie diesen, ist: Hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist das, was trägt, das Einzige, was trägt. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem. Wisst ihr, das Passafest war das Fest, um die Erlösung zu feiern. Die Erlösung von Gottes Volk. Und sie waren da unterwegs zusammen mit allen Männern Israels, die fähig waren, nach Jerusalem zu kommen. Viele haben ihre Familien mitgebracht. Also tausende Menschen auf dem Weg. Und da war diese Sehnsucht nach erneuter Rettung, nach erneuter Befreiung. Und sie haben das natürlich politisch verstanden. Aber das Passafest, dieses Fest der Erlösung, ist ein Bild für Jesus und seinen Dienst, den er für uns getan hat. Und Jesus geht hier in die letzte Woche, um seine ultimative Rettungsmission zu erfüllen. Wir haben letzte Woche gelesen, Versen 17 und 19, da hat er ihnen erklärt, als sie nach Jerusalem hinaufgingen, da nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach zu ihnen auf dem Weg: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und letzte Woche haben wir im Vers 28 seine innere Einstellung gesehen, seine innere Haltung. Und das, was wir äußerlich tun, ist ja immer eine Folge von unserer Herzenshaltung. Haltung. Deswegen ist es wichtig, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Im Psalm 84 heißt es: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Hast du gebahnte Wege in deinem Herzen heute Morgen? Gute Wege, Gottes Wege. Jesus hatte das. Wir haben gesehen, er ging mit einer unheimlichen Bestimmtheit in diese Passionswoche. Dazu ist er gekommen, voll dem Vater hingegeben. Ich lese nochmal von letzter Woche ab, Vers 25. Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war Jesu Herzenshaltung. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Und Jesus war auf diesem Weg, wir können uns das wahrscheinlich nie vorstellen, was es bedeutet hat, diesen Weg hinauf nach Jerusalem, diesen Weg zu seinem Leiden, diesen Weg an das Kreuz. Jesus hat an diesem Weg nicht an sich gedacht. Er war nicht verzehrt von Sorge über das, was da kommt, über sein eigenes Leid. Und wir haben heute diese wunderschöne Begebenheit, dieses Beispiel von zwei Männern, die Jesus so im Vorübergehen berührt hat und gerettet hat. Da hat er seine Mission ausgelebt auf dem Weg zum Kreuz. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Vorbild für uns, dass wir spontan, dass wir im Vorübergehen Menschen wahrnehmen, Nöte wahrnehmen. Und heute denken wir natürlich ganz besonders an die Gabi und die Kinder. Aber es wahrzunehmen, spontan Gutes zu tun, Gelegenheiten zu nutzen. Und ich glaube, wenn wir mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen, dann werden wir ständig solche Menschen wahrnehmen wie diese zwei Blinden. Und der Heilige Geist wird uns hinweisen auf Menschen, die er uns über den Weg führt. Gehst du offen durch deinen Tag mit so einem offenen Herzen? Habt ihr einen Unterschied gemerkt letzte Woche? Wir haben es als Hausaufgabe ein Stück weit mitgegeben, diese Frage, wem kann ich dienen? Wem kann ich ein Segen sein? Statt zu fragen, wer wird mir dienen und segne mich? Habt ihr einen Unterschied gemerkt, mit dieser Ausrichtung durch die Woche zu gehen? Diese Begebenheit der Blindenheilung wird uns von drei Evangelisten berichtet. Und es gibt Unterschiede in den Berichten, wenn er das liest. Wird berichtet im Matthäus-Evangelium hier. Wir wissen, Matthäus war ein Augenzeuge, war ein Apostel, der mit Jesus gegangen ist. Wird von Markus berichtet. Markus hat uns den Bericht gebracht von dem Augenzeugen Petrus, der auch ein Apostel war, der mit dabei war. Und dann wird es uns in Lukas berichtet. Lukas, der Arzt, der die Absicht hatte, genau zu rekonstruieren, was passiert ist, der Menschen eben auch Augenzeugen interviewt hat und recherchiert hat. Und doch sehen wir hier Unterschiede. Matthäus spricht hier von zwei Blinden. In Markus und im Lukas-Evangelium wird von einem Blinden gesprochen. Markus gibt uns sogar den Namen von diesem einen Mann, der hieß Bartimäus. Also war eigentlich nicht sein Name, ihr wisst, Bar heißt Sohn, der Sohn des Timäus. Aber Markus kannte ihn. Und im Matthäus-Evangelium hier und im Markus-Evangelium lesen wir, als Jesus von Jericho hinausging, da saßen da diese Blinden bzw. dieser Bartimäus. Im Lukas-Evangelium lesen wir, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und eins, was wir von Menschen, die Jesus nicht nachfolgen wollen, immer wieder mal hören, ist, die Bibel ist voller Widersprüche. Und meine Erfahrung ist oft, wenn du nachfragst, ja, was zum Beispiel, habe ich oft erlebt, dass sie gar kein Beispiel haben, dass sie gar nichts sagen können. Einfach eine Ausrede. Einfach irgendeine Behauptung übernommen. Aber andere, die sich zumindest schon mal mit der Bibel beschäftigt haben, zeigen dann oft auf Stellen wie diese. Und wie gehen wir mit Unterschieden um in diesen Berichten? Ich würde sagen, erstens, in der Hauptsache sind diese drei Zeugen eins. Sie alle bezeugen, dass Jesus diesen Blinden oder diese Blinden geheilt hat. Und das war ein Zeichen, dass er der im Alten Testament verheißene Herr und Retter war, der Messias. In Jesaja 35 zum Beispiel war vorhergesagt, er, das heißt Gott selbst, wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Wir haben ein übereinstimmendes Zeugnis, wer Jesus ist. Die Frage ist, bist du bereit, dieses übereinstimmende Zeugnis anzunehmen, dass Jesus der verheißene Retter ist, der Blinde sehend gemacht hat, der Taube hörend gemacht hat, der Tote auferweckt hat, so wie es übereinstimmend berichtet wird von allen Augenzeugen, und der selbst gestorben ist und auferstanden ist und lebt, wie alle Evangelisten übereinstimmend berichten. Und Paulus schreibt von über 500 Augenzeugen, die das bestätigen können. Und er hat gesagt, wenn ihr es mir nicht glaubt, dann geht hin. Fragt sie. Meistens sind sie noch am Leben. Und gut, so eine Auferstehung ist vielleicht ein ungewöhnliches Ereignis, aber es ist eigentlich nicht schwierig, die Fakten nachzuprüfen, oder? Da war einer tot. Das haben alle gesehen. Speer durch das Herz, Haupt geneigt, abgenommen vom Kreuz, begraben. Der Jesus war tot. Und dann war er wieder lebendig. Ungewöhnlich, aber nicht. Die Fakten sind nicht schwer zu überprüfen. Ich meine, wenn du Jesus kanntest und gesehen hast, dass er gestorben ist und dann plötzlich begegnet er dir wieder. Die Fakten sind klar. Und wenn du vor einem Gericht stehen würdest oder diese Sache vor Gericht beurteilt würde und der erste Zeuge wird befragt und hat gesagt, ja, ich habe ihn gesehen, der war's. Der zweite wird befragt, ja, das ist passiert, der dritte, der 498., der 499., der 500. sagt, ja, so war's, die Sache ist gegessen. Da gibt es keinen Zweifel, da gibt es keine Diskussion. Also ich würde denjenigen sagen, die sich aufregen über kleine Unterschiede in Details in manchen Berichten, aber die dann auch Berichte ablehnen, wo alle übereinstimmen, dann würde ich sagen, ja, dann ist es sowieso egal. Das zeigt, dass du kein offenes Herz hast. Dass du eine Agenda hast eigentlich, dass du Jesus ablehnst, weil du willst. Dass du die Bibel ablehnst, weil du willst. Und keine Fakten können das ändern. Da ist eine Herzenshaltung, die falsch ist. Du hast ein moralisches Problem, kein intellektuelles Problem. Du hast ein rebellisches Herz. Du willst nicht, dass Jesus dein Herr ist, egal was wahr ist. Das wäre der erste Punkt. In der wesentlichen Aussage stimmen hier alle überein. Zweitens, wenn man Zeugen befragt, sagen wir mal vor Gericht oder Polizei befragt die Zeugen an der Unfallstelle oder am Ort eines Verbrechens, wenn alle in jedem Detail dasselbe sagen würden, dann wäre das hochverdächtig, dass die sich abgesprochen haben zuvor. Das ist normal, dass da Unterschiede sind im Details. Der eine hat vielleicht mehr, okay, der hat eine Maske getragen, der andere hat das Unfall- oder das Fluchtauto im Kopf, wie das verschiedene Details oder die Haarfarbe oder was immer. Was der eine wahrgenommen hat und der andere nicht so wahrgenommen hat, das ist ganz normal. Und ein Kriterium in der Beurteilung von der Qualität von Zeugenaussagen ist die Frage, gibt es genug Unterschiede in den Berichten, um zu zeigen, dass die sich nicht vorher abgestimmt haben, aber trotzdem ausreichend Übereinstimmung, um zu zeigen, dass sie alle dasselbe Ereignis berichten. Also ein Fehlen von kleinen Unterschieden, das würde uns eigentlich verdächtig vorkommen. Das würde diese Berichte eigentlich diskreditieren. Es macht es glaubwürdiger, dass da Unterschiede sind in den Berichten der Augenzeugen. Dritter Punkt. Sind diese Unterschiede wirklich Widersprüche? Was ist ein Widerspruch? Ein Widerspruch ist, wenn zwei Aussagen nicht beide wahr sein können. Dann ist es ein Widerspruch. Also zum Beispiel ein Zeuge sagt, ja, der Räuber war eine kleine blonde Frau und der andere sagt, nee, der Räuber war so ein schwarzer, großer Basketballspieler. Das ist ein Widerspruch. Das kann nicht beides wahr sein. Die Frage ist, sind diese Unterschiede in den Evangeliumsberichten, sind das Widersprüche, sind die widersprüchlich? Ist es unmöglich, dass beide Aussagen wahr sein können? Wir glauben, dass diese Augenzeugen erstens Augenzeugen waren, sie dabei waren und zweitens, dass sie auch inspiriert waren, geleitet waren durch den Heiligen Geist in dem, was sie niedergeschrieben und berichtet haben. Und der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Aber diese Aussagen ergänzen sich, so wie es auch Augenzeugenberichte tun. Ist eine Ergänzung. Also lasst uns mal anschauen, den ersten Unterschied hier. Ist es ein Widerspruch, dass der eine sagt, ein Blinder wurde geheilt und der andere Evangelist, zwei Blinde wurden geheilt. Ist das ein Widerspruch? Nee, oder? Wenn zwei Blinde geheilt wurden, dann wurde auch ein Blinder geheilt. Wenn zwei Blinde da saßen an der Straße, dann saß auch ein Blinder da. Und so, wenn Markus und Lukas gesagt hätten, nur einer saß da oder nur ein Blinder wurde geheilt, dann hätten wir einen Widerspruch. Aber so ist es nicht. Insbesondere dadurch, dass der Markus sich ja an den Namen von einem der beiden erinnern kann. Vielleicht war das eine bekannte Person in der frühen Gemeinde damals. Vielleicht war es ein persönlicher Bekannter von Markus. Also es wäre total plausibel, dass Markus deswegen von der Heilung des Bartimäus spricht, weil das war das Große, das Starke für ihn, das war sein Freund, das war sein Bekannter, auch wenn andere noch beteiligt waren, das ist kein Widerspruch. Zweiter Unterschied erscheint uns auf den ersten Blick widersprüchlicher. Hörte der Blinde Jesus, als er am Weg nach Jericho hinein saß, oder als er am Weg von Jericho hinaus saß. Frage ist, ließe sich das vernünftig anders erklären? Anders als ein Widerspruch? Und ich denke schon. Können wir vorstellen, zum Beispiel könnte es sein, dass der Blinde am Eingang von Jericho gesessen ist. Und dann ziehen diese Volksmengen vorüber und Jesus geht vorbei und dann fragt er nach, hey, was war das? Oh, Jesus von Nazareth. Und dass er dann irgendjemanden gerufen hat und gesagt hat, hey, führ mich, lauf mit mir schnell voraus. Ich möchte diesen Jesus begegnen. So übrigens, wie der Zachäus es getan hat. Das ist die Geschichte, die im Lukas-Evangelium gleich nach dieser Geschichte steht. Zachäus hat auch Jesus gesehen, wollte zu Jesus und weil er so klein war, ist er vorausgelaufen und auf den Baum geklettert. Ihr kennt die Geschichte. Also für mich wäre es gut vorstellbar, dass es mit diesen Blinden ähnlich gelaufen ist. Oder ich habe auch eine Erklärung gehört, dass es angeblich ein altes Jericho gibt, diese Stadt, die im Alten Testament zerstört wurde unter Josua, wo so ein paar Häuser standen und dass es dann ein neues Jericho gab, das wieder aufgebaute, das moderne zur Zeit Jesu, würden wir sagen. Könnte auch sein, dass diese Blinden dazwischen gestanden oder gesessen sind. Jesus ging aus dem einen Jericho hinaus und er ging in das andere hinein. Aber seht, es hängt von unserer Denkvoraussetzung ab. Wenn du eine Agenda hast und sagst, ja, die Bibel ist voller Widersprüche, ja, okay, dann liest du das auch hier hinein. Aber wenn du die Gewissheit hast, das ist vom Heiligen Geist inspiriert, das sind keine Widersprüche. Diese Unterschiede lassen sich eigentlich einfach erklären. Wir haben Unterschiede in den Berichten, aber es sind keine Widersprüche. Aber lasst uns die Begebenheit ansehen. Ich glaube, das ist heute viel wichtiger für uns auch. Wir haben hier ein weiteres wunderschönes Bild von Jesus und seinem wunderschönen Herzen für die Menschen. Als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Jericho war so ungefähr 25 Kilometer von Jerusalem entfernt, unten im Jordantal, am Fuß des Gebirges. Und ab Jericho ging es dann hoch, bergauf, nach Jerusalem. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorübergehe. Und sie schrien und sprachen: Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Blinde Menschen, behinderte Menschen allgemein, die waren ganz unten auf der sozialen Leiter in der Gesellschaft damals. Sie waren arm. Sie saßen da an der Straße, sie haben gebettelt. Und die Menschen damals haben so gedacht, dass sie gesagt haben, wenn du irgendwie behindert bist oder krank bist, das ist, weil Gott dich straft. Du musst ja ganz schlimm gesündigt haben. Manche Menschen denken leider heute immer noch so. Wir wissen von Jesus persönlich, dass es nicht wahr ist. In manchen Fällen vielleicht, aber ganz sicher nicht in allen. Und so waren diese Männer auch soziale Außenseiter. Und diese Tage um das Passafest, das war wohl eine Hauptsaison für diese Bettler. Wie gesagt, tausende Menschen waren unterwegs. Vielleicht waren die Menschen im Vorfeld des Passafestes offener zu geben, freigebiger als normalerweise, weil sie gingen ja zum Tempel hinauf. Es öffnet manchmal das Herz, gell? Oder vielleicht auch das schlechte Gewissen, was die Leute freigebiger macht. Und blinde Menschen entwickeln ja ein sehr feines Gehör. Für sie ist das Gehör die Tür zu ihrer Umwelt. Und diese Blinden, die hatten ein Ohr für die Volksmengen, die da vorbeigezogen sind. Ich meine, das war ihr tägliches Geschäft. Und sie konnten so Feinheiten ausmachen. Und ich stelle mir vor, irgendwas hat sich an diesem Tag anders angehört als sonst. Da war ein Auflauf, die haben das gehört, haben vielleicht gefragt, was ist los? Oh, da läuft gerade Jesus von Nazareth vorbei, der Rabbi, der Wunderheiler. Und ich bin mir sicher, die Blinden haben davon gehört, was Jesus getan hat. Dass sie Blinden sehen, dass sie Lahmen gehen und so weiter. Solche Nachrichten verbreiten sich sehr schnell. Ich denke besonders auch in dieser Gemeinschaft der Bedürftigen. Und versetzt euch in diese Blinden. Übrigens, diese körperliche Blindheit ist ein gutes Bild für geistliche Blindheit, für einen Menschen, der ohne Jesus lebt, der Jesus nicht sehen kann, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, der geistlich nicht offen ist. Diese Blinden waren wahrscheinlich schon lange blind, vielleicht von Geburt an. Und wie oft kam Jesus zu Jericho, denkt ihr? Wahrscheinlich nicht so oft, gell? Wir wissen, dreimal war er am Passafest in seinem Leben. Einmal als Kind mit seinen Eltern. Aber diesmal war es definitiv das letzte Mal, dass Jesus da vorbeiging. Er war am Weg zum Kreuz. Das war eine einmalige Gelegenheit. Das war die eine Chance, für die Blinden heil zu werden. Das war die Chance ihres Lebens. Hey, der, der die Blinden heilt, der geht vorüber. Und die Anwendung für uns ist natürlich die Frage, nutzt du deine geistlichen Chancen? Und ich weiß, ich spreche das Wort komisch aus, gell? Aber das ist so. Wenn du von Jesus hörst, wenn der Heilige Geist dich überführt, wenn du dieses Ziehen in deinem Herzen spürst, du so einen geistig klaren Moment hast, wo du deine Not siehst und seine Fähigkeit siehst, zu vergeben und zu retten und dein Leben zu ändern. Wo er dich herausfordert, geistliche Schritte zu gehen, dann würde ich dich ermutigen, schieb es nicht weg. Schieb es nicht auf morgen, mach dein Herz nicht zu. Du weißt nie, wann deine letzte Chance ist. Du weißt nie, wann du sterben wirst und in die Ewigkeit gehen wirst, wie Christoph heute Morgen. Und vor deinem Schöpfer stehen wirst und Rechenschaft ablegen wirst. Du weißt es nicht. Oder wann du dein Herz zu sehr verhärtest. Verpasst nicht deine Chance. Schieb's nicht weg auf morgen. Mach dein Herz nicht zu. Wie schnell sich die Umstände ändern können. Simon und ich, wir waren gestern Nacht noch bei Christoph und bin dankbar, dass ich ihn nochmal sehen durfte. Christoph war vielleicht ein halbes Jahr älter als ich. Wie schnell sich unser Leben ändern kann. Wie vergänglich unser Leben ist. Wie eine Blume, die an einem Tag blüht, am nächsten Tag verwelkt, heißt es in der Bibel. Verpasst nicht deine Chance. Hast du Jesus? Hat Jesus dich? Das ist das Allerwichtigste heute. So wichtig, in der richtigen Beziehung mit Gott zu sein. In der richtigen Beziehung auch mit deinen Mitmenschen zu sein. Dinge zu regeln. Dinge in Ordnung zu bringen, solange wir es noch können. Du weißt nicht, wann diese Chance vorbei ist. Es kann so schnell gehen wie bei Christoph. Von einem Tag am nächsten bist du im Koma und es gibt vielleicht so viele Dinge, die du noch gerne gesagt hättest. Oder dein Lieber liegt im Koma und es gibt noch so viele Dinge, die du gerne bereinigt hättest und geklärt hättest. Es ist Gnade. Verpasst nicht die Chance heute. Dreimal wird uns im Hebräerbrief gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Zweiter Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag, versöhnt zu werden. Jetzt ist der Tag, heil zu werden. Jetzt ist der Tag, neu zu werden. Jetzt ist der Tag, frei zu werden von deiner Schuld, von deinen Süchten, von dem Pornoschrott oder was immer es ist. Jetzt ist der Tag. Jesus ist da, es ist noch Gnadenzeit. Jetzt ist der Tag, auf deinen Partner zuzugehen, um Dinge in Ordnung zu bringen. Morgen kann es zu spät sein. Verpass nicht diese Gnadenzeiten, die Gott für dich hat in deinem Leben. Manchmal gibt uns Gott so ganz besondere Fenster seiner Gnade. Gelegenheiten, frei zu werden, Gelegenheiten, heil zu werden, auch in unseren Beziehungen. Zeiten, wo Gott besonders in unser Leben spricht, wo er uns Angebote seiner Gnade gibt. Jesus ist da. Jesus ist da. Lasst uns offene Herzen haben für ihn und sein Werken. Lasst uns diese Haltung wie diese Blinden haben, die sie nach ihm ausgestreckt haben. Jesus ist da. Er geht nicht nur vorüber, er ist da. Mit all seiner Gnade, mit all seiner Kraft. Und seine Gnade ist stärker als jede Sünde, als jede Not, als jedes Problem, was ihr habt. Unser Problem ist unser Herz. Nicht, dass die Ressourcen nicht da werden. Mein Problem ist mein Herz. Lass uns die Chancen nützen, solange sie noch da ist. Es ist Gnadenzeit. Diese Blinden, lass uns diese Einstellung haben. Sie schreien aus, erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Erbarme dich. Wir sitzen hier in der Kacke, Herr, erbarme dich. Hier ist meine Ehe, hier ist mein Kind, hier ist meine Sucht, hier ist meine Sünde, Herr. Ich deck's nicht länger zu, erbarme dich, Herr, Sohn Davids. Erbarme dich. Seht ihr, die sind nicht länger um ihren Ruf besorgt oder was andere Menschen denken, das ist oft so ein Hemmschuh in unserem Leben. Da war diese innere Verzweiflung und sie schrien aus. Sie wussten nicht, wo Jesus war in der Menge, haben sie ja nicht gesehen. Also haben sie ausgeschrien. Aber sie wussten, Jesus ist da und sie schrien aus und sie haben geglaubt. Jesus, du bist der Messias. Herr, Sohn Davids. Sohn Davids war ein messianischer Titel. Jesus, du bist da, ich glaube, du bist der Messias, du bist der Herr, du bist der Retter. Und sie haben an seine Gnade, an seine Barmherzigkeit appelliert. Das ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Gnade, ihre Kultur hat ihnen gesagt, du bist gestraft von Gott, was falsch war. Menschen haben ihnen gesagt, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Du bist ein Sünder. Und wisst ihr was, das sind wir alle. Römer 3, Vers 23. Wir alle haben gesündigt. Wir kommen zu kurz und wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nicht aus uns. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen Jesus. Leider fehlt oft heute diese Sündenerkenntnis. Und das ist Gnade, Leute, wenn wir das sehen können. Und diese Binden, sie schreien aus, Herr, wir wissen, wir haben es nicht verdient. Aber Herr, hab Erbarmen, erbarme dich. Sie wollen sich nichts verdienen von Jesus. Sie haben einfach um seine Gnade gebeten. Und das ist die richtige Haltung vor Gott. Wenn du gerettet werden willst, wenn du heil werden willst. Für selbstgerechte Menschen kann Jesus nichts tun. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jesus liebt dich. Jesus liebt es, Gnade, unverdiente Gunst zu schenken. Und dann seht, was als nächstes passiert. Sie schreien aus zu ihm, erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Und dann lesen wir im Vers 31, die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Es gibt immer Widerstände gegen das geistliche Leben. Du willst aufstehen, stille Zeit haben, alleine mit Jesus. Du bist müde. Du willst beten und du bist müde, du bist abgelenkt, das Telefon läutet, all diese Dinge. Du willst Dinge bereinigen, du willst um Vergebung bitten. Und da ist dieser Stolz und diese verletzten Gefühle und all dieses Zeug, was dich zurückhalten will, das Richtige zu tun, was du weißt. Da ist da diese Leidenschaft für Gott, das Ausschreien im Gebet. Du nimmst den Namen Jesu in deinen Mund und die Leute sagen, psch, sei still. Halt den Mund. Manchmal verdammt uns unser eigenes Herz. Du bist nicht würdig, was glaubst du, wer du bist, dass du da stehst und zu Jesus ausschreist? Schau dich an, du bist ein Sünder, du bist nicht würdig. Hier, ihr Blinden, der Rabbi hat keine Zeit für euch, der hat Besseres zu tun. Und ich mag das, im Vers 31 heißt es weiter, sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich, unser Herr, Sohn David. Ihr seid still. Da ist Jesus, der Einzige, der mich gesund machen kann, meine einzige Hoffnung. Ich werde mich nicht abhalten lassen, zu ihm zu laufen, zu ihm zu schreien, zu ihm zu kommen. Ihr seid still. Jesus, erbarme dich. Das ist die einzige Hoffnung, das gilt auch für dich. Wenn du in die Gemeinschaft mit Gott kommen willst, wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du gerettet werden willst, gibt es einen Weg. Das ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er gesagt. Warum? Weil nur er für deine Lebensschuld gestorben ist. Niemand sonst. Jesus ist die einzige Hoffnung. Ist dir das bewusst? Dann kannst du es annehmen heute. Nicht morgen, schieb's nicht weg. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist deine Chance, vielleicht deine letzte. Öffne dein Herz für Jesus. Deine einzige Hoffnung. Sag ihm das, dass du ein Sünder bist und dass du dich ihm anvertraust, dass er für deine Schuld gestorben ist, für deine ganz persönlich. Und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen als dein Herr und dein Retter. Schiebe es nicht weg. Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Vers 32, und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Blinden hören, was sich da in der Menge tut. Und ich stelle mir das so vor, da ist dieser Auflauf, diese Fußtritte, die sie hören und plötzlich wird alles irgendwie still. Jesus bleibt stehen und die Menge mit ihm. Wahrscheinlich. Jesus blieb stehen. Ist das wunderbar? Jesus hat ein barmherziges Herz. Menschliche Not berührt sein Herz. Und alles andere kann warten. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Kann warten. Und dieser Mann oder diese zwei armseligen Männer haben seine volle Aufmerksamkeit. Das ist unser Jesus. Hast du eine Not heute Morgen? Vielleicht in deinem Herzen, eine, die niemand sieht. Jesus sieht sie. Jesus ist da. Und es berührt sein Herz. Er möchte dir dienen, heute. können uns natürlich auch fragen, haben wir dieses Herz Jesu, haben wir dieses barmherzige Herz, das uns zu guten Taten antreibt. Wir sehen hier erstens, er war berührt von der Not anderer und dann zweitens hat er was dagegen getan. Bleiben wir stehen oder sind wir zu beschäftigt? Hier haben wir Wichtigeres zu tun als Jesus. Er war gerade auf dem Weg zum Kreuz, um uns zu erlösen. Ist irgendwas Wichtigeres? Und jetzt unterbrechen diese Blinden seine Reise mit ihrem Geschrei. Wie geht's dir? Nervt sich auch, wenn du unterbrochen wirst in deinem heiligen Tagesablauf und in deinen Plänen, die du dir vorgenommen hast? Mich kann das manchmal so richtig nerven, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht schreit das Kind nach dir, vielleicht schüttet der Kollege dir sein Herz aus und du denkst dir, oh Mann, ich habe überhaupt keine Zeit für das. Ich will noch das und das und das und das und das machen. Ach, hoffentlich kommt da bald so ein Punkt. Ich habe keine Zeit. Der nervt oder die nervt. Lerne, dass diese Unterbrechungen von unseren Plänen, diese Störungen unter Anführungszeichen, mit anderen Augen zu sehen. Das sind ganz oft Gottes Verabredungen für uns. Ich kann mich erinnern an eine Situation in der Bahnhofstraße noch, da bin ich im Büro gesessen hinten, habe hier so meine Arbeit erledigen wollen und dann ging die Tür auf und so ein Typ kam rein, Fremder, und ich habe mir gedacht, ah nee, war so ein bisschen genervt, ne? Und das war so ein Esoteriker. Der hat das Schild draußen gesehen und hat mich angequatscht, dass er Frieden sucht und irgendwelche esoterischen Dinge, die ihm Frieden geben. Und ich konnte ihm das Evangelium erklären. Und sagte ich, ich weiß, was du suchst, ich habe es auch gesucht. Aber ich kenne den Frieden in Person. Und ich konnte ihm von Jesus erzählen. Und er hat sich bekehrt da. Im Büro bei mir, hat sein Leben Jesus gegeben, hat sich bedankt, ist rausgegangen, ist weitergefahren, habe ihn nie wieder gesehen. Total verrückte Situation. Aber da wurde ein Mensch gerettet in meinem Büro und ich Depp hätte es fast vergeigt mit meiner Einstellung. Und ich war voll Freude, ich habe mich gefreut. Hey Mann, was hätte ich verpasst, wenn ich mir die Zeit nicht genommen hätte. Also lasst uns nicht Gottes Gelegenheiten verpassen durch unsere unflexible oder schlechte Einstellung. Das Herz Jesu, ich bin hier, um zu dienen. Nicht um mein Programm abzuspulen, sondern um seinen Willen zu tun. Und hey, wenn er jetzt gerade jemanden in mein Leben bringen will mit einer Not, dann möchte ich das wahrnehmen. Möchte verfügbar sein, möchte mich gebrauchen lassen. Von Jesus, das bringt mir übrigens viel mehr Freude am Ende, als wenn ich meine dummen kleinen Dinge durchgezogen hätte. Jesus blieb stehen und er rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? So wunderbar, Jesus reagiert auf das Rufen dieser zwei Blinden, die nichts gegolten haben in den Augen von den Menschen, das ist erstaunlich. Und er, der Herr, der Schöpfer, der Messias, fragt diese Letzten, was er für sie tun kann. Das ist geistliche Leiterschaft, das ist dienende Leiterschaft, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Was kann ich dir tun? Was kann ich euch tun? Ich glaube, diese Blinden waren total platt. Die Leute, die zugehört haben, waren wahrscheinlich genauso platt. Wow, dieser Jesus bleibt stehen bei diesen Menschen. Und er fragt sie, was kann ich euch tun? Das ist unser Herr, der die Füße wäscht. Was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Ha? Glaube bedeutet, Jesus etwas für mich tun lassen. Was ist deine Not heute? Was willst du, dass ich dir tue, sagt Jesus. Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Was ist deine Not? Was ist dein Anliegen? Sag's ihm. Er hört. Er ist besorgt um dich. Jakobus sagt uns, manchmal haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Matthäus 7 hat Jesus gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Also bleib im Gespräch mit ihm. Bring ihm dein Anliegen. Und hey, wenn du noch nicht gerettet bist, ruf aus zu ihm. Sag es ihm. Dafür ist er gekommen. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an. Sieht ihr, da ist diese Barmherzigkeit. Er ist innerlich bewegt und diese Barmherzigkeit motiviert ihn zu Taten. Praktische Barmherzigkeit, nicht nur theoretische, emotionale, so Gefühlsduselei. Praktische Barmherzigkeit. Dazu lädt auch Jesus uns ein. Auch in dieser konkreten Situation, mit der wir konfrontiert sind als Familie. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehend und sie folgten ihm nach. Was hätten sie sonst tun sollen, gell? Was sonst? Was sonst sollten wir tun, als ihm folgen? Unserem Retter, der uns Blinde angerührt hat und uns geheilt hat, die Beziehung mit unserem Schöpfergott geheilt hat. Was für eine Gnade, dass wir ihn sehen konnten. Was sonst sollten wir tun? Der Römerbrief sagt uns, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ja, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg ans Kreuz. Würdest du mit ihm gehen, diesen Weg? Der Weg Jesu führt uns immer wieder an das Kreuz, wo wir selbst, wo unser Ego, wo unsere Pläne sterben müssen, wo wir uns selbst verleugnen, um ihm zu folgen. Bist du gewillt, es zu tun? Folgst du ihm nach? Wir nehmen Jesus nicht nur als unseren Retter an, sondern als unseren Herrn. Das sehen wir bei diesen Blinden, sie machten ihn zu ihrem Herrn, sie folgten ihm nach. Und das ist der Anspruch, den Jesus an unser Leben stellt, an uns stellt. Jesus sucht nicht Religiöse, Jesus sucht nicht Sonntagschristen, Jesus sucht Nachfolger. Bist du bereit? Er ist es wert. Und bist du gewillt, dich von seiner Barmherzigkeit anstecken zu lassen? Bist du gewillt, es sehr praktisch werden zu lassen? Gibt es Not in deiner Umgebung? Gibt es blinde Menschen in deinem Umfeld? Menschen, die Jesus nicht sehen? Du kannst dir Jesus vorstellen. So wie wir in den Parallelstellen lesen, diese Blinden wurden zu Jesus geführt. Das ist deine Berufung und meine Berufung. Von der wir nächste Woche noch mehr hören. Lass uns beten zum Abschluss. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein wunderbares Herz, das wir sehen, für dieses barmherzige, wunderschöne Herz, Jesus, das du für uns hast und für Menschen hast. Und Herr, ich bin einfach ehrlich, ich habe es oft nicht. Ich bin nicht als der Barmherzigste auf diese Welt gekommen, Herr. Aber ich wünsche mir, dass ich möchte gerne mehr so werden wie du, Herr. Schenk uns offene Augen, Herr. Schenk uns ein barmherziges Herz. Und Herr, lass es praktisch werden in unserem Leben. Vater, wir denken an Gabi und die Kinder heute einmal mehr. Wir wollen sie dir anbefehlen. Trag du sie, Herr, tröste du sie, wie nur du es kannst, Herr. Und Jesus, wir erkennen, wir sind dein Leib. Du willst durch uns wirken, auch in dieser Situation. So möchte ich dich bitten, dass du uns führst als Familie, wie wir unseren Geschwistern beistehen können. Und Herr, wir wollen heute auch nicht von hier weggehen, ohne unsere Not dir zu bringen. Lass uns einfach eine Minute nehmen, wo du, Jesus, ehrlich das sagst, was Sache ist in deinem Leben. Wo du eine Berührung von ihm brauchst. Er ist da. Er liebt dich. Jesus, danke, dass wir zu dir schreien dürfen. Und ich danke dir, dass du jedes einzelne Gebet gehört hast. Und Vater, wir beten jetzt, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Du hast gesagt, wir werden Kraft empfangen, wenn der Geist auf uns kommt, sodass wir deine Zeugen sein können, Herr. Wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber wir bitten um deine Zurüstung und deine Stärkung. Wenn wir jetzt hier rausgehen aus dieser Tür und unser Missionsfeld betreten, wenn wir zurückgehen zu unseren Dieben und zu diesen Menschen in dieser Welt, zu denen du uns gestellt hast. Danke, Herr, dass wir deine Mitarbeiter und dein Leib, deine Hände und deine Füße sein dürfen. Fülle du uns und gebrauche du uns. Wir wollen dir folgen. Wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Segne uns dazu, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.